Ja, ich möchte ein paar Worte zu den beiden Texten sagen, vor allem zum Evangelium. Irgendwie ist es dieses ganze 18. Kapitel, aus dem diese Stelle genommen wird, die unter dem Titel Exkommunikationsregel firmiert, ist dieses 18. Kapitel da, wo es um das Leben der Gemeinde nach innen geht. Also wie geht es, wie lebt man in der christlichen oder in dieser matthäischen Gemeinde miteinander? Ist es für uns hier im Ashram ein ziemlich wichtiges Kapitel? Zum Beispiel die Gruppe, so wie das hier läuft, die ist nach dem, also man kann nicht sagen, weil ich das gelesen habe, kam er drauf, so müsste die Gruppe gehen, sondern das ist ja immer, man versteht ja immer irgendwie das, was man selber lebt oder was einem im Leben beschäftigt, und dann fühlt man sich bestätigt oder zurückgepfiffen und sucht halt wieder den nächsten Schritt. Also es ist ein wichtiger Text, auch wenn jetzt diese sogenannte Exkommunikationsregel, das ist das Herzstück nach meinem Empfinden, das wirklich genau in der Mitte steht, ein bisschen isoliert ist. Ein ganz kurzer Überblick, weil sonst ist meines Erachtens das überhaupt nicht zu verstehen. Es beginnt mit dem Rangstreit der Jünger, wer der Größte ist, und da stellt Jesus ein Kind in die Mitte und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Und das verstehe ich folgendermaßen. Der Streit, die Frage ist, worum es da geht, ist die Frage, wodurch lebe ich letztlich? Und wenn man um den Rang streitet, dann lebt man halt irgendwie vom Status. Der Status ist wichtig, sonst müsste man darum nicht streiten. Die Macht ist wichtig, der Geldbeutel ist wichtig, die Wagenklasse ist wichtig. Also irgendwie sozusagen Variante 1, lebe ich von der narzisstischen Zufuhr von außen, um die ich kämpfe. Oder Variante 2, Kind, wodurch lebt ein Kind? Davon, dass es da ist, dass es geschaffen ist, dass seine Eltern es annehmen, also von der Annahme letztlich Gottes, dass es Geschöpf Gottes ist. Ja, also das ist irgendwie das, worum es in dieser Gemeinde geht. Statt narzisstischer Zufuhr von außen, leben lernen aus dem, was ich bin. Leben, wer ich bin. Sein, wer ich bin. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Dann kommt, dass das nicht so leicht ist und dass man sich da leicht verirren kann auf diesem Weg. Und die Aufforderung Gottes, die verehrten Brüder zu suchen. Dann kommt den Text, den wir gehört haben. Und danach sagt dann der Petrus, ja, wie oft muss ich denn jetzt verzeihen? 7-mal? Und dann sagt Jesus, nee, 7-mal, 77-mal. Und dann kommt dieses großartige Gleichnis von dem Schuldner, der eine immense Summe schuldet und es aufliegt, vergibt ihm sein Herr, aber er selber kann die erfahrene Annahme, kann er nicht weitergeben, irgendeinen kleinen Schuldner von sich, den packt er und würgt er und zerrt ihn vor den Richter. Also sozusagen Vergebung, Annahme, das ist das, womit dieses Kapitel schließlich endet. Hier geht es um die Zurechtweisung des Sünders. Also rein soziologisch schon betrachtet ist es so, ein Gebot, wo es ein Gebot gibt, gibt es die Übertretung. Nicht zwangsläufig, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und zwar deswegen, weil man ja nur durch Gebote regeln muss, wo es zu der geregelten Alternative andere Verhaltensalternativen gibt. Also es gibt kein Gebot, du sollst atmen. Das ist überflüssig. Selbstverständlich. Ja klar, wir atmen ja. Oder du sollst ausscheiden oder du sollst essen. Ja, das machen wir. Ja, also da gibt es kein Gebot. Die Gebote gibt es da, wo es Verhaltensalternativen gibt, wo man sich anders verhalten könnte. Und eben weil es die gibt, ist das Einhalten des Gebots überhaupt nicht selbstverständlich. Das Gebot richtet sich zweitens an den guten Willen und an vielen Stellen wird man die Erfahrung machen, das reicht einfach nicht aus. Mit dem guten Willen allein kann man die Gebote, die Regeln nicht einhalten, bei Rot nicht über die Fußgängerampel gehen, wenn weit und breit nichts zu sehen ist, das ist schon eine harte Anforderung an den guten Willen. Jetzt die Gebote Jesu, die Christen ja einzuhalten haben, die sind meines Erachtens durchaus von der Art, dass bei etlichen denke ich, es geht gar nicht. Wie soll denn ein junger Mann, der im Saft seiner Sexualität steht, es fertigbringen, keinen Ehebruch dadurch zu begehen, dass er keine Frau lüstern anguckt? Du lachst. Also, oder den Feind lieben, das ist schon ein Widerspruch in sich. Der Feind ist eben erstmal der, dem ich mit Ablehnung, mit Abwehr, mit vielleicht Gefühlen des Hasses, der Wut begegne. Wie soll denn der geliebt werden können? Oder andere Sachen, über die wir ja hier auch gesprochen haben, also als wir die Geschichte von der Ehe lasen, auch im Matthäus-Evangelium, ja, die zwei sind verlassen, Vater und Mutter, und sind ein Fleisch, toll. Aber wegen der Hartherzigkeit hat Moses die Scheidungsmöglichkeit erlassen. Und wenn man getauft ist, ist dann die Hartherzigkeit kein Thema mehr im Leben? Ist dann ein Fleischsein, also in Beziehung stehen können, gesetzt? Kein Thema? Und selbst wenn das so ist, ist man dann sicher, dass man keinen Seitensprung begeht? Ist es schon Ehebruch? Ähnlich beim Zölibat. Also da stellen sich einfach viele Fragen und der Duktus vom Kapitel 18 bei Matthäus, aus dem kommt raus, Verführung ist, das gibt's, das ist auch bei dem ehrgeizigen Projekt zu sein, wer ich bin, ist es total naheliegend und es sich verirren und das Sündigen, das gibt's eben auch. Das ist irgendwo auch naheliegend. Deswegen fällt es mir schwer, die sogenannte Exkommunikationsregel so ganz juridisch aufzufassen. Also da muss man dann nur noch feststellen, hat er oder hat er nicht. Und wenn er hat, dann sagt man, du darfst aber, du sollst aber nicht. Also vielleicht hast du es ja nicht gewusst, jetzt sagen wir es dir, du sollst nicht. Und dann sagt der ja, aber kann er es denn dann leben? Also das Problem kennen doch alle, denken wir an das Thema Sucht. Der Säufer würde vielleicht gerne von der Flasche wegkommen, aber wie? Können vor Lachen, ja. So, und also dann geht der Prozess weiter, dann kommt man mit zwei Zeugen und legt nochmal nach und dann kommt da vor die Gemeinde, was immer das bedeutet. Und die legt auch nochmal nach, und wenn er nicht hört, hört, verstanden im Sinn von, also sich richtig verhält, fliegt er raus. Da tut sich dann auch der Kommentator, der ist dann widersprüchlich in Betreff des nächsten Verses, alles was ihr, die Sünden, die ihr auf Erden erlasst bzw. behaltet, sind auch im Himmel erlassen und bzw. behalten. Da braucht der Menschensohn zum Gericht gar nicht mehr zu kommen. Das macht dann die Gemeinde oder die bei uns die Amtsträger oder wie auch immer. Die haben auch natürlich den vollen Durchblick unter absolutem göttlichem Horizont. Also da wird es dann ziemlich eng mit der Auslegung. Und ich glaube, dass man das so juridisch nicht verstehen kann, weil die ganze Ebene, um die es in der Gemeinde geht, einfach nicht die allein des guten Willens sein kann. Denn mit dem guten Willen allein und dem richtigen Verhalten sind die Gebote Jesu, wie gesagt, noch lange nicht zu halten. Sondern das erfordert darunterliegende Ebenen, die Beziehungsebene, die Übertragungsebene zum Beispiel. Und auf der gewinnt das Juridische oder verliert das Juridische und Hören im Sinn von Ausführen. Ja, es wird nicht bedeutungslos. Aber es geht da um was anderes. Es geht nämlich um Verstehen. Einerseits um Hören, um an sich heranlassen. Ich entsinne mich, also man kann das Hören und an sich heranlassen in der Bedeutung, glaube ich, nicht überschätzen. Ich entsinne mich, hier war mal eine Teilnehmerin, die hat moniert, dass ich nicht, also auch die weibliche Form benutze, also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sondern ich habe dann liebe Teilnehmer gesagt, da haben die Teilnehmerinnen und so. Und ich habe dann zwar erstmal mit der öffentlich darum gestritten und das zurückgewiesen, es ging mir aber so, unwillkürlich, wenn ich dabei war, so eine Anrede zu formulieren, habe ich darüber nachgedacht, wie mache ich's denn, liebe Teilnehmende, liebe Studierende? Oder soll ich jetzt doch sagen, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ist ja bitter jetzt. Ja. Also man kann sich davon nicht ganz einfach lösen, von dem, was gesagt wurde, von der Zurechtweisung und von dem, was ich aufgenommen habe. Denn das mag eng sein, aber das Anliegen ist ein Anliegen, und das kann auch ich nachvollziehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier auch in der Gruppe erlebt haben bei Feedbackrunden oder dergleichen. Wenn man heranlässt an sich, was die anderen sagen, wird es schwer, das ganz, also unbeschwert weiterzumachen wie gehabt. Das hinterlässt Wirkung in der Seele. Das muss nicht so sein, dass das sofort zu einer Verhaltensänderung führt. Dazu sind manche Dinge viel zu tief begründet in einem, also dass man die Freiheit gar nicht hat, sich anders zu verhalten. Und dennoch fällt ein kleiner Stein, fällt sozusagen aus der Brustwehr. Also hören, wenn ich an mich was heranlasse, das tut seine Wirkung. Ich lese darum das, was man Exkommunikationsregel nennt, eher als Konfliktlöseregel. Der, der den Sünder zurechtweist, der geht einen Konflikt ein. Der wagt einen Konflikt. Ist ja nicht gesagt, dass der andere sagt, ah ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht so gesehen, sondern der sagt, der da zurechtweist, der muss sich auf seine Maßstäbe, auf seine Bewertungen hin genauso befragen lassen, wie der, den er zurechtweist. Und damit hat man ganz schnell einen Konflikt zwischen Brüdern, Gleichgestellten. Und es ist tatsächlich so, in der Konfliktlösung spielt das Hören die entscheidende Rolle. Da, wo gehört wird, da, wo ich an mich heranlasse, wo der andere merkt, der lässt es an sich heran, der wehrt es nicht ab, der tut es nicht ab, der weiß ganz schnell die richtige Antwort, sondern der lässt es an sich heran, da löst sich etwas. Und da sind wir interessanterweise bei diesem Vers, was ihr einander, weiß nicht, sich löst. Das ist auch im Himmel gelöst. Wie heißt er? Moment. Alles, was ihr auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Alles, was ihr dadurch löst im Konflikt, dass ihr es an euch heranlasst, dadurch wird etwas gelöst. Dadurch wird zwischen den beiden Partnern etwas gelöst. Es kommt wieder etwas, es fängt an, etwas in Fluss zu kommen. Vertrauen wächst, Hoffnung wächst, Interesse aneinander wächst. Und dem entspricht, dass darin damit zugleich auch im Himmel etwas gelöst wird, nämlich in der Beziehung zu Gott. Und umgekehrt, da, wo ich nichts an mich heranlasse, wo ich abwehre, da wird der andere gebunden. Gebunden, weil er merkt, also da brauche ich nicht weiterreden, das ist sinnlos, da könnte ich dem Ochsen ins Horn petzen, das, ja. Da fängt der an, das Thema ist gebunden, da braucht man nicht mehr drüber reden, kann man abhaken, tut sich nichts, kann man noch ein zweites versuchen. Da, wo ich durch Nichthören, nicht an mich heranlasse, binde, also die Verstrickung, den Knoten sozusagen auf der zwischen dem anderen und mir vergrößere, da ist es diese Verstrickung, dieser Knoten, der mich auch in der Beziehung zu Gott oder Gottes zu mir bindet. Der behindert mich in der Beziehung zu Gott. Jeder weiß das. Wenn er einen Konflikt oder jemanden gekränkt hat oder gekränkt wurde und sagt dann, ah ja, ich muss mal noch beten heute, das wäre noch fällig und fängt dann an. Er wird dauernd um den Konflikt, um die Kränkung kreisen. Er kommt überhaupt nicht sozusagen an Gott ran. Die Bahn ist nicht frei. Da kann nichts fließen, weil er gebunden ist. Und entsprechend ist es auch mit dem letzten Vers der Gegenwart Christi. Er war der, der alles gelöst hat, der wirklich alles an sich hat kommen lassen. Also ich habe schon oft gedacht, wie hat er denn das ertragen? Da kommt der und will was und hier ist mein Kind krank, komm mal, und da ist der Aussätzige und dann der Bartimäus. Also dauernd wird er bedrängt mit Anliegen und er lässt sich darauf ein. Er lässt die alle an sich heran. Und damit löst er etwas. Er ist der, der löst. Und schließlich sogar, er lässt sein Scheitern, den Verrat, die Verleugnung, das Alleinsein, die Gottverlassenheit, lässt alles an sich heran. Gestern haben wir noch gelesen, er entäußerte sich selbst. Also er ist der, der alles an sich heranlässt. Und wo Menschen das, was jetzt an sich heranzulassen ist, an sich heranlassen, hören, sich dem aussetzen, da sind sie in seinem Namen versammelt. Und deswegen ist er da in ihrer Mitte gegenwärtig. Dass diese Zurechtweisung, da gibt es im Buch Levitikus, taucht es zum ersten Mal auf, ein Vers vor dem Gebot der Nächstenliebe, sollst deinen Bruder zurechtweisen. Das haben wir ja irgendwie weitgehend abgeschafft, man tritt niemandem zu nahe und es ist alles mögliche Privatsache. Ja, das ist wunderbar. Der Nachteil ist nur, man ist dann halt alleine damit, mit seinen Problemen. Oder man muss immer selber die Initiative ergreifen, um irgendwie da weiterzukommen. Da gibt es eine lange Auslegungstradition. Wie ist denn das zu verstehen, den Bruder zurechtweisen? Ist ja heikel. Es ist heikel. Und die Quintessenz ist, es ist ein Akt der Nächstenliebe. Jeder Mensch, der versucht, mit Anstand sein Leben zu leben, jeder Christ, der versucht, Jesus nachzugehen, ist darauf angewiesen, dass er da, wo er sozusagen dabei ist, sich zu verirren, das merkt man ja erstmal gar nicht, ja. Dass es da einen Bruder gibt, der sagt, mach mal ein bisschen, pass mal ein bisschen auf da an der Ecke. Das kommt nicht so gut oder das wirkt ein bisschen komisch auf mich. Das ist wirklich ein Akt der Nächstenliebe. Ja, man kann sich das, was Matthäus da beschreibt, also unsere Großkirchen, die bleiben auf der juridischen Ebene und da wird mit gutem Willen werden die Gebote gehalten. Ist klar, dass das nicht klappt und dann tut man halt so, als ob, und redet nicht drüber, mit dem Ergebnis, dass alle mit schlechtem Gewissen allein da sitzen. Aber in kleineren Gruppen, wo man freiwillig dazugehört, da ist sowas, glaube ich, möglich zu machen oder zu implementieren, wenn man sich traut.